Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Podcasts Pflegestärke. Heute sitzen wir wieder zu dritt mit Katharina Gewältinger und Leonie Podday. Hallo.
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 Und der Pflegetag war ja vor kurzem am 12. Mai. Katharina und ich konnten leider nicht vor Ort sein, aber die Leonie war so nett und hat uns ein paar Mitschnitte von dem Tag mitgebracht. Liebe Leonie, was hast du denn für uns heute dabei?
Ja, genau. Ich habe euch ein paar Mitschnitte mitgebracht aus dem Programm, was wir anlässlich des Tages der Pflegenden veranstaltet haben. Wir als Pflegekammer feiern den Tag ja immer. Das ist ja quasi unser Weihnachten, quasi für den Pflegeberuf. Und anlässlich des Pflegetages verleihen wir auch immer den Pflegepreis. Und um das auch gebührend zu zelebrieren, veranstalten wir immer ein bisschen was drumherum. Unter anderem haben wir einen Tag der offenen Tür bei uns gehabt in der Geschäftsstelle des Pflegemuseums, was hier auch auf dem Diakoniegelände in Düsseldorf-Kaiserswerth ist, hatte seine Türen geöffnet. Und wir hatten natürlich auch die Preisverleihung an sich. Und dort habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Zuallererst habe ich euch ein kurzes Interview mit Sonja Wolf mitgebracht, unser Vorstandsmitglied und Jurymitglied bei der diesjährigen Pflegepreisverleihung. Sie erzählt uns ein bisschen, unter welchen Aspekten der Pflegepreis zum Rahmenthema Ethik verliehen worden ist. Und anschließend noch ein etwas ausführlicheres Interview mit den diesjährigen Pflegepreisgewinnern. Ja, liebe Sonja, schön, dass du noch ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Wir sind ja gerade nach der Veranstaltung von der Pflegepreisverleihung des diesjährigen Pflegepreises der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Und wir sind total froh, dass wir dich wieder für unsere Jury gewinnen konnten und du quasi mit ausgesucht hast, wer den Pflegepreis dieses Jahr bekommt. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie ihr genau da vorgegangen seid? Wie konntet ihr aus all den Nominierungen unseren Pflegepreisträger des diesjährigen Pflegepreises raussuchen?
Ja genau, erstmal vielen Dank, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, weil wir uns als Jury tatsächlich sehr viel Mühe gegeben haben, auch die Preisträger zu finden, von denen wir glauben, dass sie eben halt ein sehr hohes Potenzial haben. Da steckt ja das Thema Wertschätzung auch ganz doll dahinter. Wir als Jury haben uns erstmal gefreut, dass wir tatsächlich über 20 Bewerbungen hatten für den Pflegepreis NRW, der Pflegekammer NRW. Und das zeigt ja auch, wie sehr auch das Thema Ethik, aber auch wir als Kammer tatsächlich ja sichtbar geworden sind. Wie haben wir das praktisch gemacht? Ja, die Bewerbungen sind eingegangen bei der Geschäftsstelle. Dann wurden die tatsächlich, man nennt das so doppelt anonymisiert, sodass wir als Jury nicht wussten, wer hat sich beworben und vielleicht auch aus welchem Stadtkreis die BewerberInnen kamen. Und wir hatten einen bestimmten Kriterienkatalog mit Bepunktungen, nachdem die einzelnen Bewerbungen tatsächlich nach den ethischen Kriterien, die wir ja auch genannt bekommen haben, hier bei der Veranstaltung bewertet wurden. Dann hatten wir auch noch eine fachliche Expertise, die Frau Huwe, die ja auch heute ihren Vortrag hier gehalten hat, sodass wir tatsächlich innerhalb der Jury unter Leitung des Hauptamtes, die ganzen Sachen vorbereitet haben, ja, die heutigen Preisträger aussuchen konnten.
Super, ich finde das total spannend. Ihr hattet euch ja auch bestimmte Kategorien nochmal rausgesucht, nachdem ihr die Nominierungen euch rausgesucht habt. Sind das Kategorien, die feststehen oder bestimmt ihr die jedes Jahr neu?
Genau, wir bestimmen das jedes Jahr neu tatsächlich. Wir haben uns dieses Mal insbesondere an die ethischen Grundlagen gehalten, weil wenn man einen Preis in Ethik verleiht, sollte es sich ja auch an den ethischen Prinzipien und den wertschätzenden Prinzipien eben halt halten. Und so sind wir halt zu dem Ergebnis gekommen und wir als Jury sind euch durchaus stolz. Und es war ja auch für uns als Jury dann eine Überraschung, wer die Preisträger nun tatsächlich sind in persona und woher sie kommen. Und deswegen, ich fand das auch super spannend, heute die Preisträger kennenzulernen.
Absolut, ich habe mich auch total gefreut. Ich stand noch einmal telefonisch mit denen in Austausch, nachdem sie von uns Bescheid bekommen haben. Und da hat man auch schon wirklich gemerkt, wie sehr sich die Einrichtung gefreut hat. Genau. Und das auch mit den Mitarbeitenden dort gefeiert hat. Ich hatte jemanden am Telefon, der meinte, ja, wir haben das heute Morgen noch in unserem Jurfix mit den Mitarbeitenden weitergegeben. Von daher auch vielen Dank an eure Arbeit, an die Arbeit der Jury, dass wir so tolle, preiswürdige Menschen bzw. eine Einrichtung raussuchen konnten.
Auch von mir vielen Dank. Ich gebe es natürlich auch gerne an die Jurymitglieder weiter. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön. Ich habe heute die Ehre, die Pflegepreisträger des diesjährigen Preises bei uns begrüßen zu dürfen. Wir berichten live von der Pflegepreisveranstaltung und ich freue mich heute, die Einrichtung Christophorus St. Elisabeth Stift begrüßen zu dürfen. Und ich habe hier vor mir sitzen den Herrn Kämmern und die Frau König. Herzlichen Glückwunsch vom Podcast-Team. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank auch für Ihre Nominierung.
Vielen Dank.
Gerne.
Genau, mögen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen mit ein paar Sätzen.
Ja, mein Name ist Maximilian Kämmern, ich bin 36 Jahre alt und bin der Einrichtungsleiter im Christophorus St. Elisabeth Stift in Notteln und freue mich sehr, heute hier zu Gast sein zu dürfen.
Ich bin Elisabeth König und ich bin im sozialen Dienst des St. Elisabeth Stiftes tätig als Seelsorgerin, Musiktherapeutin und GVP-Beraterin.
Mögen Sie vielleicht einmal kurz sagen, was GVP ist?
GVP, das ist die Abkürzung für gesundheitliche Versorgungsplanung. Das ist ein Angebot, das allen Menschen in einer stationären Einrichtung zusteht. Das wird von den Kassen bezahlt, also Menschen in der Wiedereingliederungshilfe und Menschen in der Altenhilfeeinrichtung. Und letztendlich ist es sowas wie eine sehr umfangreiche Patientenverfügung. Das Besondere an GVP ist, dass es basiert quasi auf einer Erforschung der Lebenswelt der betreffenden Bewohner in unserem Fall und auf dieser Erforschung der Lebenswelt aus diesem Gespräch über die Lebenswelt werden dann letztendlich die Antworten abgeleitet, möchte ich Wiederbelebung oder nicht. Ein Mensch, der schon, ich sag mal, weit über 90 ist und sagt, ich habe mein Leben gelebt, würde da sicherlich andere Antworten geben als jemand, der 25 ist und sein Leben noch vor sich hat. Das heißt, das muss einfach gut zueinander passen. Und das ist eigentlich typisch für GVP, dass es eben einfach nicht nur angekreuzt wird, ich möchte dies oder jenes, sondern das basiert einfach auf der Grundhaltung dem Leben gegenüber.
Das klingt total spannend und ich glaube, da sind wir auch schon genau im Thema drin, warum Sie heute hier sitzen und den Pflegepreis gewonnen haben. Wir hatten den dieses Jahr unter dem Rahmenthema Ethik in der Pflege ausgeschrieben und da haben Sie sich nominiert. Sag ich mal, wer ist denn bei Ihnen auf die Idee gekommen, die Nominierung einzureichen?
Das war im Grunde eine Teamleistung. Also wir haben davon erfahren und haben dann im Leitungsteam abgesprochen, können wir unser Konzept da einreichen? Ist das tatsächlich was Spezielles, was wir an Arbeit nicht nur im Christophorus-Elisabeth-Stift, sondern in der gesamten Christophorus-Gruppe und da im Bereich Pflege und Wohnen auch mit unseren beiden Schwestereinrichtungen tagtäglich leisten? Und haben uns entschlossen, ja, wir versuchen das und ja, freuen uns eben dann heute auch hier als Preisträger anwesend sein zu dürfen.
Genau, und absolut verdient natürlich auch an der Stelle nochmal gesagt. Gerade Ihr Konzept zum Thema palliative Pflege und die Auseinandersetzung mit den Themen Sterben und Tod, das hat unsere Jury überzeugt, Ihnen heute den Pflegepreis verleihen zu können. Möchten Sie da vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, was genau Sie dort machen und was Ihr Team dort tagtäglich leistet?
Ja, wir haben im Grunde zwei Schwerpunkte bei unserem Konzept. Zum einen ist es die palliative Versorgung und Pflege unserer Bewohner in der letzten Lebensphase und zum anderen aber auch der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Was die palliative Versorgung und Betreuung angeht, ja, bauen wir eben sehr stark auf die Individualität der Bewohner. Dadurch, dass wir die GVP-Gespräche haben, aber auch Biografiegespräche, erfahren wir sehr viel von den Wünschen in der letzten Lebensphase. Ich sag mal als Beispiel Mundpflege, wenn jemand sein Leben lang gerne Rotwein getrunken hat, kann man die auch mit Rotwein durchführen oder eine Duftgestaltung des Zimmers, wenn ich weiß, jemand liebt Lavendel, dann kann ich es entsprechend persönlich gut gestalten und da gibt es viele Kleinigkeiten, die man dann wirklich individuell zuschneiden kann. Neben der, ich sag mal, normalen palliativen Versorgung wie Schmerzbehandlung, Behandlung der Ängste und so. Der zweite Schwerpunkt ist der Umgang mit Trauer, mit Sterben und Trauer, da nehmen wir die Angehörigen in Blick, die ja im Abschied sich befinden von ihren Eltern, Ehepartnern, wie auch immer, aber auch die Mitarbeitenden im Haus und zusätzlich auch noch die Mitbewohner, die ja auch immer liebgewonnene Menschen verlieren. Und das gehört eigentlich zum, ja, täglich Brot bei uns. Also wir haben eine Sterberate, also ein Drittel mindestens pro Jahr verstirbt und das heißt eigentlich fast wöchentlich, dass wir uns von einem Menschen verabschieden müssen. Und da legen wir besonderen Wert auf, das würdevoll durch entsprechende gute Rituale zu machen.
Das ist schön. Ich muss sagen, als Auszubildende habe ich meinen Einsatz auf der Palliativstation auch total genossen, weil also für mich ist die Palliativpflege immer genau das, was den Kern von Pflege ausmacht. Also ich sag mal da, wo die Medizin dann auch an die Grenzen stößt und die Menschen da engmaschig begleiten zu können, das ist immer was ganz Besonderes. Und also ich sag mal, gerade in unserer irgendwie deutschen Kultur oder Gesellschaft, wie man es nennen möchte, wird das ja immer ein bisschen tabuisiert, dieses Thema. Mögen Sie vielleicht noch mal darauf eingehen, wie Sie die Angehörigen mit einbeziehen?
Ja, gerne. Also das ist ein wichtiger Ansatz unserer Arbeit, eben, dass wir das Thema Sterben und Tod und Trauer eben auch in unserer Einrichtung enttabuisieren. Das heißt, wir beschäftigen uns quasi schon direkt mit dem Einzug auch mit diesem Thema, also auch bereits in der Integrationsphase angeschlossen dann mit dem GVP-Gespräch. Und viele würde man, oder man würde jetzt denken, sozusagen in der Integrationsphase sich mit solch einem schwierigen Thema zu befassen, schreckt vielleicht die Bewohnerinnen und Bewohner auch ab. Wir machen tatsächlich eher eine andere Erfahrung, nämlich dass viele hochaltrige Menschen, die sich bewusst entscheiden oder manchmal auch die Entscheidung auch ein Teil abgenommen wird, in ein Pflegeheim ziehen zu müssen, innerlich eben schon sehr aufgeräumt sind mit ihrem Leben und schon auch genau wissen, was irgendwann kommen wird und deswegen das Thema eigentlich auch sehr dankbar aufnehmen und die Möglichkeit sehen, ja, ihre Wünsche eben zu äußern auf dem letzten Lebensweg. Und deswegen ist das nichts, was man verschweigen muss, sondern wir gehen sehr, sehr offen mit diesem Thema um, auch gegenüber den Angehörigen und haben damit eben sehr gute Erfahrungen gemacht.
Toll. Genau. Also absolut beeindruckend, wie Sie die Menschen dort auf dem letzten Abschnitt mit begleiten. Ich hätte vielleicht noch einmal, weil wir haben ja auch viele Pflegefachpersonen, die den Podcast dann hören. Sie hatten gesagt, dass Sie Team-Meetings stattfinden lassen, genau, gerade auch mit den Palliativ-Pflegefachpersonen. Wollen Sie darüber noch ein bisschen erzählen? Also was wird dort thematisiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir treffen uns mit unserem, ja, wir haben es genannt, Arbeitskreis Sterben, Tod und Trauer einmal im Monat. Und Teilnehmer sind neben den Leitungsmitarbeitern auch die Palliativ-Care-Pflegefachkräfte und ich selbst auch als Seelsorgerin und Musiktherapeutin. Und wir schauen einmal auf allgemeine Themen, zum Beispiel auf unsere Zusammenarbeit mit dem Palliativnetz. Muss da jemand angesprochen werden, ob er eingeschrieben werden will? Wie ist die Zusammenarbeit mit der Hospizbewegung? Haben wir Bewohner, die vielleicht begleitet werden sollten? Haben wir Bewohner, die seelsorglich von der Pfarrgemeinde begleitet werden sollten? Wir sind eben auch in Koordination ständig mit diesen drei Institutionen. Aber wir gucken auch auf allgemeine Fragen. Wie können wir Angehörigenarbeit leisten? Und ja, was steht im Moment als Thema im Raum? Vielleicht einzelne Bewohner, die nochmal genauer angeschaut werden, wo wir dann als Team drüber sprechen, was könnten wir da verbessern? Also das ist ja eigentlich eine bunte Mischung aus individuellen Bewohnern, auf die wir eingehen, und allgemeinen Themen.
Toll. Genau, einer der Kategorien, wo ja auch Ihre Nominierung mit dran bewertet wurden, sage ich mal in Anführungszeichen, war ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wie nachhaltig ist dieses Konzept und, sage ich mal, diesen Butterfly-Effekt, wie kann das weitergetragen werden? Was wäre denn Ihr Tipp für Einrichtungen, sage ich mal, die sich auch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, das vielleicht auch institutionalisieren wollen, um, sage ich mal, dieses Thema Trauer, Sterben, Tod in die Teams zu tragen, dass die Bewohner davon profitieren?
Also zum einen, glaube ich, muss man einfach schauen, dass man multiprofessionell wirklich gut aufgestellt ist. Das sind die Mitarbeiter, die vor Ort tagtäglich die Arbeit leisten. Dort haben wir eben auch Palliativfachkräfte ausgebildet und lassen sie auch weiterhin ausbilden. Aber das, was Frau König gerade eben auch schon gesagt hat, also die Netzwerkarbeit im Quartier, da, wo die Menschen früher gelebt haben, da eben auch die Pfarrgemeinde mit einzubeziehen, aber auch das Palliativnetz und dann einfach sozusagen das Ganze, ja, rund zu machen, indem man einfach einen Prozess daraus macht. Und neben diesen Netzwerktreffen, die wir eben monatlich haben, führen wir eben auch Palliativvisiten direkt am Bewohner durch, wo wir einfach uns fachlich auch nochmal in verschiedenen Bereichen austauschen. Also das heißt, das ist einmal die medizinisch-pflegerische Komponente, also wie ist beispielsweise die Schmerzsituation da, da haben wir ausgebildete Pain Nurses vor Ort, aber eben auch, wie ist die psychische Situation. Wir arbeiten da auch ganz eng mit der Gerontopsychiatrie der Klinik am Schlossgarten in unserer Gruppe zusammen, die eben da auch schon mal, gerade wenn depressive Situationen in der letzten Lebensphase auftauchen, auch, ja, konsiliarisch sozusagen tätig sind. Und ich glaube, das macht es aus, dass man einfach ein großes Netz spannt an verschiedensten Experten in verschiedensten Fachbereichen, um einfach eine bestmögliche und ganzheitliche Betreuung hinzubekommen.
Super, ganz vielen lieben Dank. Und dann wäre noch meine letzte Frage. Wie feiern Sie denn den Pflegepreis?
Ja, so richtig überlegt haben wir es uns noch nicht, aber ich denke, wir werden den Stolz mit nach Hause nehmen und gebührend irgendwie feiern lassen von all den vielen Mitarbeitern bei uns im Haus, die letztendlich alle ja ihr Teil dazu beigetragen haben, dass wir diesen Preis bekommen haben. Wir sind jetzt heute zu viert hier, aber Eigentlich hätten wir mit allen Kollegen kommen müssen.
Das stimmt, absolut verdient. Ganz vielen Dank für Ihre Arbeit, sage ich mal an unsere Zuhörerinnen, dass wir das Thema nochmal näher bringen können. Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Preisverleihung und sage nochmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Leonie, ja, die Interviews, total toll. Auch herzliche Glückwünsche an die Preisträgerinnen. Und du hast uns aber noch zwei spannende Vorträge mitgebracht.
Genau, bei der Pflegepreisverleihung hatten wir noch zwei inhaltliche Vorträge, um auch nochmal das Rahmenthema Ethik in der Pflege ein bisschen besser einzuleiten. Und zuallererst hat auch mein ehemaliger Studiengangskoordinator Wolfgang Pasch, er ist Berufspädagoge und arbeitet an der Fliehner Fachhochschule Düsseldorf, einen Vortrag gehalten zum Thema Ethik, Rationierung und moralischer Stress. Und am Ende kommt er eigentlich schon darauf, dass Pflege Strukturen braucht, um ethische Verantwortung auch zu ermöglichen, und hat damit eigentlich auch schon die perfekten Worte gefunden, um zum zweiten inhaltlichen Vortrag überzuleiten von der Hildegard Huvet, die zum Thema Ethik als Kompass im Pflegealltag uns noch einen Vortrag mitgebracht hat. Und Frau Huvet schließt quasi mit den Worten, dass Pflege nicht nur Fachwissen, sondern auch ethische Bildung, Räume für Diskussion und Mut braucht, um Fragen zu stellen, bevor man Antworten erwarten kann. Also ich fand es wirklich super spannend, dort einmal reinzuhören, und bin gespannt, was ihr nachher sagt.
Wolfgang Pasch, ich bin schon vorgestellt worden. Ganz herzlichen Dank für die Einführung in den Vortrag und die Vorstellung, und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich sehr darüber, an diesem Tag, zu diesem Anlass, in dieser Veranstaltung für die Pflegekammer, mit der Pflegekammer, hier einen Beitrag leisten zu können. Und ja, wenn wir über Pflegeethik sprechen, dann denken viele sehr häufig an Situationen im Kontext von Sterben und Tod. Ich möchte den Fokus heute auf ein anderes Problemfeld legen, nämlich auf Konflikte, die entstehen durch die Rationierung von Pflege oder die verschärft werden durch die Rationierung von Pflege. Und das ist ambitioniert für 20 Minuten Zeit. Deswegen versuche ich, so wenig Zeit wie möglich mit Vorrede zu verbringen. Die Schritte durch meinen Vortrag sind die, dass wir ganz kurz gucken auf die Problemanzeige. Also woher kommt das Thema? Was ist der Anlass? Wir nähern uns ganz kurz dem Begriff Rationierung. Und dann der Kern ist das Aufwerfen pflegeethischer Fragen vor dem Hintergrund oder gesortiert nach den Prinzipien von Thomas Beecham und James Childress. Und wenn Sie mich fragen, ob ich Antworten dabei habe, heute nicht. Aber wir werden am Ende zumindest mal gucken, wo Potenziale für mögliche Antworten liegen. Und da gibt es durchaus zahlreiche, um noch einen ermutigenden Ausklang aus der Folie zu finden. Ich habe ganz bewusst den letzten Punkt, nämlich die Bevollmächtigung und meine Rolle als pflegender Angehöriger, mit reingenommen, weil das eine Rolle ist, in der ich auch immer wieder mit ethischen Konflikten und Situationen konfrontiert werde, die sehr lehrreich sind, die ich mir aber auch manchmal, auf die ich auch verzichten könnte gelegentlich. Genau. Ja, die Problemanzeige. Das Thema, das Problem ist ja eigentlich gar nicht neu. Aber völlig zu Recht hat die Pflegekammer im April Alarm geschlagen, weil eben circa ein Drittel der beruflich Pflegenden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Das sind ziemlich viele. So viel können wir gar nicht ausbilden, um das zu kompensieren. Die Demografie brauche ich hier im Raum, glaube ich, niemandem mehr zu erklären. Da reden wir schon seit Jahrzehnten darüber. Der Pflegebedarf steigt jetzt auch schon spürbar, sehr deutlich. Und die Arbeitsbedingungen verdichten sich auch jetzt schon sehr massiv. Die Lebenssituation der Menschen verändern sich, Singularisierung von Haushalten und so weiter. Das heißt, der Bedarf an professioneller Pflege steigt nochmal zusehends auch durch diese Rahmenbedingungen. Auf der Makroebene, also gesellschaftlich, ist es seit Jahrzehnten nicht gelungen, uns hinreichend auf diese Problematik vorzubereiten. Es ist uns nicht gelungen, das System so zu verändern, dass wir damit gut umgehen können, was jetzt gerade auf uns zukommt. Das heißt, wir wissen alle seit Jahrzehnten Bescheid. Und die Tatsache, dass es nicht gelungen ist, tatsächlich angemessene Lösungen zu finden, wirft auch Fragen auf, auch ethische Fragen. Die lassen wir aber heute ein Stück weit erstmal außen vor. Was wir aber sehen, ist, durch diese Rationierung von Pflege kommt es zur Gefährdung der Sicherheit von pflegebedürftigen Menschen. Und das ist keine gefühlte Wirklichkeit, sondern das ist solide, belegt durch zahlreiche, gut validierte Studien. Durch die Rationierung von Pflege und vor allem die implizite Rationierung von Pflege, dem Begriff klären wir auf der nächsten Folie ein bisschen zumindest annähernd. Und was Pflegende aber permanent und immer mehr erleben und vor allem erleiden, ist moralischer Stress. Moral Distress, bei uns noch ein Begriff, der nicht so stark verankert ist im Sprachgebrauch im angloamerikanischen Raum, ist das völlig normal, über Moral Distress zu sprechen. Die Rationierung von Pflege bedeutet also, im Unterschied zur Rationalisierung geht es hier um das Vorenthalten von Pflegemaßnahmen, die notwendig wären, die aber aufgrund von Ressourcenmangel, Zeit, Personal, vor allem Fachpersonal, eben nicht durchgeführt werden. Das bedeutet, dass ich als Pflegefachperson entscheiden muss. Ich muss entscheiden, wer bekommt meine Zeit und viel schlimmer eigentlich in der Formulierung und auch im Erleben die Entscheidung, wer bekommt meine Zeit nicht? Weil ich werde am Ende meines Arbeitstages nicht alles das, was ich eigentlich tun wollen, um auch meinem eigenen Anspruch an Pflege, meinem Ethos gerecht zu werden, nicht geschafft haben, an ganz vielen Tagen. Und mit dem Eindruck dessen und dieser Last gehe ich dann eben auch nach Hause. Die Problematik an der Situation ist die, dass ich, wenn ich solche Rationierungsentscheidungen treffe, sprich entscheiden muss, wer bekommt meine Zeit und wer bekommt sie nicht, dass ich diese Entscheidungen in der Regel als Pflegefachperson implizit treffen muss. Das heißt, ohne dass sie offen transportiert wird, ohne dass offen darüber gesprochen wird, ohne klare Kriterien, nach denen ich entscheiden könnte, ohne Transparenz und oft auch ohne Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die oft ja in der gleichen Situation sind. Das heißt, ich treffe diese Entscheidung aus dem Bauch heraus. Jetzt haben Pflegende schon immer Rationierungsentscheidungen getroffen. Das ist völlig normal, weil im Pflegealltag die Dinge eben nicht so schön nacheinander passieren, damit man die in Ruhe abarbeiten kann. So ist das nicht. Aber durch die extreme Verdichtung von pflegerischer Tätigkeit, durch die Normalisierung von personalknappen Situationen ist eben auch der Entscheidungsdruck zur Normalität geworden und damit eben auch zur entsprechenden Belastung. Und eben auch die Tatsache, dass Pflegende in der Regel mit solchen Entscheidungen allein sind, weil es keine Kultur gibt, darüber zu sprechen, dass ich solche Entscheidungen treffe, weil es keine Räume gibt, also Zeiträume oder eben aber auch Strukturen, die es ermöglichen, über solche Dinge zu sprechen. Zumindest häufig ist das nicht der Fall, dass es sowas gibt. Sylvia Keppeli, eine Pflegewissenschaftlerin, sicherlich auch noch Pionierin der Pflegewissenschaft in der Schweiz, hat schon Anfang der 2000er Jahre ein Konzept entwickelt fürs Kantonsspital in Zürich, das genau das leisten sollte, nämlich dabei unterstützen, Prioritäten zu setzen, um gefährliche Pflege zu verhindern. Das Konzept ist nicht umgesetzt worden, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Weil eine Klinik oder eine Einrichtung, die so ein Konzept offiziell einführt, gibt ja offen zu, dass solche Situationen entstehen. Und darum bleibt da eben der Mantel drüber. Aber das Problem wird unterm Teppich nicht kleiner, sondern eher größer. Und damit eben auch die Belastung, moralische Konflikte, die so entstehen, die ich mit mir rumtrage als Pflegefachperson, führen zu moralischem Stress, die führen zu Burnout, zu Coolout und in die Krankheit. Und vor allem dann, wenn eben solche Konflikte über einen längeren Zeitraum nicht aufgelöst werden können. Konflikte entstehen dann, wenn Moralvorstellungen aufeinanderprallen, entweder im Kontakt mit anderen Menschen und anderen Moralvorstellungen oder in mir selbst, wenn ich mir selber nicht sicher bin, welche Vorstellung jetzt eigentlich die richtige ist. Und wenn moralische Konflikte entstehen, wenn unterschiedliche Moralvorstellungen aufeinanderstoßen, dann, spätestens dann, kommt Ethik ins Spiel. Und Ethik hilft dabei, Moral zu reflektieren und einzuordnen. Ethik hilft dabei, Antworten zu finden auf die Frage, was soll ich tun? Wenn ich nicht sicher bin, welche der beiden Handlungsoptionen, die ich habe, die richtige ist oder die richtigere, dann kann mir Ethik dabei helfen, die richtige Entscheidung zu finden. Oder wenn nur eine Möglichkeit vorgegeben ist oder angeordnet und ich mich damit schlecht fühle, kann Ethik mir dabei helfen, zu verstehen, warum ich mich eigentlich so schlecht fühle damit. Es geht also um Argumente. Ethik soll helfen, Argumente zu finden, um Entscheidungen zu begründen und verstehen zu können. Und was mir heute besonders wichtig ist, ist eben Fragen zu stellen, in Frage zu stellen. Und es geht mir auf gar keinen Fall darum, hier zu klären, wer die Schuld hat oder sowas wie einen moralischen Zeigefinger hochzuheben, sondern es geht mir darum, Fragen zu stellen. Ich habe schon angekündigt, ich habe wirklich keine fertigen Antworten dabei, aber ich bin sicher, das Stellen von Fragen ist der erste und wichtige Schritt dahin, Antworten zu entwickeln, die wir gemeinsam entwickeln können. Diese vier Prinzipien, Respekt vor der Autonomie, Schaden vermeiden, Wohl fördern, Gerechtigkeit, kennen viele von Ihnen schon und auch schon lange. Thomas Beecham und James Childress haben sie entwickelt. Sie sollen letzten Endes in Konfliktsituationen, die aus dem Kontext medizinisch-pflegerischer Versorgung kommen, sie sollen dabei helfen, Konflikte gegeneinander abzuwägen, anhand dieser vier Prinzipien zu einer Klärung zu kommen. Ich möchte diese vier Prinzipien heute nutzen, um anhand der Prinzipien Fragen zu stellen und aus zwei Perspektiven, nämlich einmal aus der Mikroebene heraus, also Fragen aus der Sicht der einzelnen Pflegefachpersonen und Fragen aus der Perspektive der Einrichtung, der Mesoebene. Respekt vor der Autonomie ist sicherlich ein ganz zentrales und elementares Prinzip, deswegen fangen wir damit an. Die erste Frage ist, komme ich eigentlich der Pflicht, dem Respekt des pflegebedürftigen Menschen nachkommen zu können, komme ich dem tatsächlich angemessen nach? Und damit ist ja nicht nur gemeint, auf das zu hören, was mir ein Pflegebedürftiger sagt, was er will, sondern Respekt vor der Autonomie bedeutet, denjenigen überhaupt erst in die Lage zu versetzen, einen eigenen Willen zu entwickeln und zu formulieren. Und dazu brauche ich Zeit, dafür brauche ich Beratung, dafür brauche ich Zuwendung. Und da ist die Frage, wie gut gelingt mir das eigentlich in meinen Voraussetzungen? Und die zweite Frage in dem Kontext, die ich aufwerfe, ist, wie ist das denn mit dem mündigen Patienten, dem mündigen Pflegebedürftigen? Ist das der, den wir am liebsten tatsächlich haben? Oder haben wir nicht eigentlich lieber die, die eher ein bisschen stromlinienförmig sind und sich schön anpassen an die Strukturen, die wir haben? Sind nicht die mündigen, die autonomen Patienten die, die eher dadurch auffallen, dass sie unbequem sind? Haben wir die wirklich gern? Aus der Einrichtungsebene heraus die Frage, werden Mitarbeitende wertschätzend wahrgenommen und auch entsprechend respektiert? Wie kommen eigentlich Entscheidungen in der Einrichtung zustande? Vor allem Entscheidungen, die mit Personal, die mit Pflegebedürftigen zu tun haben. Also werden die begründet? Hier geht es um Organisationsethik. Und gibt es sowas wie Mitbestimmung, gibt es sowas wie Vorschlagswesen, also echte Partizipation für Mitarbeitende? Und auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern um? Auch mit einer zutiefst ethischen Relevanz, die Fragestellung. Das zweite Prinzip, Schaden vermeiden, klingt eigentlich als ethisches Prinzip auch erstmal relativ banal. Natürlich wollen wir Schaden vermeiden. Klar. Manchmal ist es aber nicht so einfach, wenn ich das zum Wohle des Patienten ihm eine Injektion verabreiche, dann füge ich ihm erstmal einen Schaden zu, weil ich steche eine Nadel in ihn hinein. Tut vielleicht sogar weh. Wenn ich einen Patienten mobilisiere, kann das sein, dass ich das zu seinem Wohl tue, aber er es vielleicht erstmal als Belastung erlebt. Insofern können diese Prinzipien auch zueinander im Konflikt stehen in bestimmten Situationen. Und beim Schaden vermeiden die Frage, wie oft sehe ich eigentlich meine Patienten, meine Pflegebedürftigen? Und wie genau sehe ich hin? Wie oft kann ich hinsehen? Und da geht es auch um ganz konkrete, ganz banale Dinge wie Vitalzeichenkontrollen nach invasiven Eingriffen, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen, Lagerungswechsel, Positionswechsel, um Hautschäden zu vermeiden. Und wir wissen aus der Forecast-Studie, aus der EHOS-Studie, aus den Pflegethermometern, dass es hier eben relativ häufig tatsächlich auch dazu kommt, dass die Möglichkeit, das in der erforderlichen Anzahl zu tun, nicht gegeben ist. Wie sieht's aus mit meiner persönlichen Verantwortung in Bezug auf meine Fachlichkeit? Auch das ein Thema, das zum Schadenvermeiden höchst relevant ist und wo der ICN-Ethikkodex eine relativ klare Position hat. Und zuletzt hier auch, wie wirken sich eigentlich personalknappe Situationen auf freiheitsentziehende Maßnahmen aus? Gerade unruhige Patienten sind extrem zeitaufwendig. Wie sieht's aus hier mit versteckter Fixierung, also sprich dem Wegstellen der Schuhe, dem subtilen Druck ausüben auf Pflegebedürftige bis hin zu medikamentöser Fixierung, sprich ruhigstellen. Und aus der Einrichtungsebene heraus gefragt, werden Kompetenzen eigentlich der Pflegenden sinnvoll genutzt und auch weiterentwickelt und gefördert? Also setze ich meine Mitarbeitenden mit ihren Kompetenzen so ein, dass sie optimal eingesetzt sind und dass dadurch eben auch Schäden vermieden werden können. Das Thema Personalentwicklung ist hier ein ganz zentrales. Skill und Grade Mix spielt eine ganz zentrale Rolle, aber auch Akademisierung. Bleiben Pflegende in der Einrichtung arbeitsfähig? Wie sieht das bei mir im Haus aus? Interessiert mich das eigentlich als Einrichtung? Gibt es dazu auch vielleicht Erfassung von Daten? Werden Erkenntnisse aus der Belastungsforschung genutzt, um eben auch in der Einrichtung zu planen? Und gibt es auch Konzepte für eine altersgerechte Arbeitsumgebung? Wenn ein Drittel der Pflegenden in den nächsten Jahren in den Ruhestand geht, dann haben wir jetzt schon eine relativ hohe Anzahl von Pflegenden 55 plus. Und da kann man sich ja die Frage stellen, sind die Arbeitsbedingungen eigentlich so, dass ich eine Chance habe, tatsächlich auch gesund in die Rente zu kommen und dabei arbeitsfähig zu bleiben? Das dritte Prinzip, Wohlfördern. Hier die Frage auf der individuellen Ebene, gelingt es tatsächlich, Gesundheit zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wiederherzustellen und Leiden zu lindern, wie der ICN-Kodex es fordert? Insbesondere die beiden Aspekte Gesundheit fördern und Krankheit verhüten, also die präventiven Anteile der Arbeit, erfordern viel Gespräch, viel Zuwendung und viel tatsächlich auch echten Kontakt. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass, wenn es personalknappe Situationen gibt, Gespräche und Beratungen mit als erstes wegfallen. Werden eigentlich grundsätzliche Rechte von Pflegebedürftigen gewahrt? Wie sieht's aus mit der Unantastbarkeit der Würde, wenn ich ganz lange auf Schmerzmittel warten muss? Wie sieht's aus mit der körperlichen Unversehrtheit, wenn Lagerungswechsel nicht rechtzeitig durchgeführt werden können? Und auf der Einrichtungsebene die Frage, wie gut achten wir eigentlich auf das Wohl der Patienten als Einrichtung? Und aber auch die Frage, wie achten wir eigentlich auf das Wohl unserer Mitarbeitenden? Und Klammer auf, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Klammer zu. Fördern wir positive Arbeitsumgebungen? Haben wir ausreichend Hilfsmittel für die Durchführung pflegerischer Tätigkeit? Und wie sieht's aus mit Personalentwicklung und Förderung von Fort- und Weiterbildung? Und zuletzt Gerechtigkeit, die Frage, wer bekommt meine Minuten, haben wir schon angedeutet. Kann ich den Rechten und Ansprüchen von Patienten tatsächlich auch gerecht werden? Respektiere ich Menschenrechte, Wertvorstellungen und so weiter? Weil auch da, das klingt natürlich tun wir das, aber wenn dann der Patient mit muslimischen Glaubens fragt, kann ich hier irgendwo beten, könnten Sie mir was vorbereiten, damit ich das tun kann, und wir haben dafür keine Strukturen, dann macht das Aufwand und dann ist die Frage, wie gut gelingt uns das tatsächlich auch, das sicherzustellen. Und zuletzt, nicht gerade unwesentlich, die Frage, setze ich mich als Pflegefachperson eigentlich für gute Arbeitsbedingungen ein? In Verbänden, in Berufsverbänden, in der Gewerkschaft oder in der Pflegekammer. Und auf der Einrichtungsebene auch hier das Thema Gerechtigkeit. Wie werden in der Einrichtung Ressourcen verteilt? Und als erstes das Geld. Und hier habe ich nochmal zwei Beispiele, die direkt die Pflege angehen. Das Thema Ausbildungsfinanzierung. Fließt das Geld, das für die Praxisanleitung bereitgestellt wird, tatsächlich ausschließlich in die Praxisanleitung? Was wird mit dem Pflegebudget finanziert? Tatsächlich pflegerische Tätigkeit oder auch das Auswaschen von Betten? wie wird Zeit investiert in der Einrichtung und wie wird Personal eingesetzt? Auch das immer eine Ressourcenfrage auf der Einrichtungsebene, wo es Möglichkeiten gibt. Letzten Endes, die Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, weisen hin auf ein ganz zentrales Konfliktfeld, das hinter den Fragen steht, nämlich dem Konfliktfeld Selbstverständnis. Wer will ich sein als Pflegefachperson? Wer will ich sein als Einrichtung? Und natürlich auch die Frage, was kann ich sein? Also welche Möglichkeit gibt mir die Einrichtung? Welche Rahmenbedingungen gibt das System, um tatsächlich auch das, was ich sein will, sein zu können? Und dahinter kommen natürlich auch die Fragen, was brauche ich eigentlich dafür, um das sein zu können, was ich sein will? Und was kann ich auch selber dafür tun? Letzte Folie. Ich habe gesagt, wir deuten zumindest mal an, wo Potenzial liegen könnte für Antworten. Und auf der Mikroebene, auf der individuellen Ebene ist da natürlich mal die individuelle Ethikkompetenz, die ganz zentral ist. Und hier spielt Ausbildung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich bin sehr froh darüber, dass das aktuelle Pflegeberufegesetz hier einen sehr starken Punkt gesetzt hat, weil im Unterschied zu anderen vorherigen Gesetzen ist hier ganz klar gemacht, dass Pflegeausbildung auf der Grundlage einer professionellen Pflegeethik stattfindet. Das heißt, es ist nicht eine Veranstaltung in 3 Jahren, sondern es ist ein querliegendes Thema, das immer mit verhandelt werden muss. Damit sowas wie ethische Selbstwirksamkeit entstehen kann, ich also als Pflegende merke, dass ich in Konfliktsituationen auch ethisch handeln kann und damit auch was bewirken kann. Wir brauchen professionelle Pflege, die auch professionell erkennbar ist und sich gegen Deprofessionalisierung stellt. Wir brauchen aufgeklärte Pflegende im Sinne der Aufklärung Kants, die sich eben auch wehrt gegen autoritäre Fremdbestimmung, aber auch gegen sowas wie einem Social-Media-Konformismus, der uns manchmal versucht, das Denken abzutrainieren. Und Pflegende haben Macht im Sinne Hannah Arendts. Wir müssen aber als Pflegende unsere Macht erkennen und aber auch gleichzeitig sie verleihen und organisieren. Auf der Einrichtungsebene liegen Potenziale in dem Bereich natürlich auch bei der Ethikkompetenz, nämlich der Frage, stelle ich als Einrichtung Strukturen zur Verfügung? Fortbildungen zum Thema Ethik, ethische Bildungsarbeit. Gibt es ein Ethikkomitee? Gibt es Räume für den Diskurs über ethische Konflikte? Und auch die Frage, bin ich eine Einrichtung, die Pflegequalität höher stellt als Gewinnmaximierung und Shareholder Value? Leider gibt es dafür, also für das Gegenteil gibt es leider auch Beispiele. Und auf der Makroebene ganz schlicht, wir brauchen ganz zentral, um weiterzukommen, eine weitergehende Aufwertung von professioneller Pflege. Die Pflegeberufegesetze, die in Berlin angefangen sind, müssen dringend auch verabschiedet werden, bestenfalls sogar noch ein bisschen nachgebessert umgesetzt werden. Wir sind nicht das Problem. Wir sind Teil der Lösung, ganz zentral. Und auch pflegerische Selbstverwaltung braucht eine weitergehende Stärkung, auch auf Bundesebene. Und die Pflegekammer, und das ist gut so, soll als Resonanzraum für ethische Fragestellungen fungieren. Das tut sie auch, das zeigt sie mit der Veranstaltung heute. Darum ist sie auch so wichtig und sollte eben auch Impuls- und Orientierungsgeber sein. Und natürlich schließe ich mit einem Zitat von Florence Nightingale heute. Gäbe es niemanden, der unzufrieden wäre mit dem, was er hat, würde die Welt niemals besser werden. Lassen Sie uns gemeinsam unzufrieden sein, aber nicht in der Unzufriedenheit verharren und darauf warten, dass jemand kommt, der es schön macht. Wir sind die, auf die wir warten. Vielen Dank.
Ja, ich danke dem Herrn Pasch für seinen Vortrag, weil er schon so Trittsteine gelegt hat, die Sie jetzt in meinem Vortrag noch einmal mit mir hören und ich denke auch gemeinsam begehen werden. Mein Titel, die Ethik, ein Kompass im pflegerischen Alltag, und ich habe vor, Sie mit auf einen Weg zu nehmen und Ihnen hoffentlich ein zweites Fenster auf die Pflegeethik zu eröffnen. Ja, ich habe Ihnen ein Fallbeispiel mitgebracht aus meiner Zeit als Unterrichtende an einer Krankenpflegeschule. Und zwar berichtete eine Pflegeschülerin der Altenpflege, dass sie eine Bewohnerin versorgt hat, mit Aphasie. Das ist eine Erkrankung, durch die Menschen sich weder gut verständigen können, noch auch sprachlich gut verstehen können. Die Schülerin hat diese Bewohnerin versorgt, gekleidet, geduscht, gepflegt, wieder angezogen und setzte sie in ihrem Wohnraum in einen Sessel und wollte sich verabschieden. Und dann war diese Bewohnerin sehr aufgeregt, sehr aufgewühlt. Sie schlug sich mit der flachen Hand auf ihre Brust und machte... Die Pflegeschülerin hat irgendwie kapiert, da fehlt was. Sie hat ihr Ketten angeboten, sie hat ihr Schals angeboten. Und irgendwann kam sie darauf, dass sie, bevor sie die Bewohnerin entkleidet hat, einen Notfallknopf, den diese Bewohnerin als Halskette trug, abgenommen hat und an die Heizung hinter die Tür im Badezimmer gehängt hat und es vergessen hat. So. Die Schülerin hat also in dieser Situation irgendwie intuitiv erfasst, diese Bewohnerin ist so aufgebracht und ich kann sie einfach nicht alleine lassen. So. In solchen Situationen spielt die Intuition eine große Rolle. Sie ist quasi so ein ganz unreflektiertes, spontan Erkennen von, da ist noch was nicht stimmig. Und es ist auch eine Herausforderung zu erkennen, so kann ich die Bewohnerin nicht zurücklassen, so aufgewühlt. Und wenn ich mich so entscheide, in dieser Situation zu handeln, dann entstellt sich ganz schnell eine Entscheidung ein oder ein Gefühl ein von, ja, das ist richtig oder das gefällt mir noch nicht so ganz. So, und zwar ist dieses richtig oder falsch nicht an kognitive oder rationale Gründe gekoppelt. So. Ich habe noch ein zweites Fallbeispiel mitgebracht. Es war eine Praktikantin in der ambulanten Pflege. Es war mit ihrer Anleiterin unterwegs und sollte eine demente Klientin versorgen, Mundpflege. Die Klientin wollte diese Mundpflege nicht akzeptieren. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in der Pflege tätig sind. Sie öffnete nicht den Mund, sie drehte den Kopf weg, sie begann zu weinen und sie hat sogar versucht, der Praktikantin den Becher aus der Hand zu schlagen. Und der letzte Satz zu dieser Situation, den die Praktikantin was da berichtet hat, war: Ich brauchte wirklich einige Tage, um mit der Situation zurechtzukommen, aber meine Praxisanleiterin sagte mir, es sei nur zum Besten für die Bewohnerin. Vielleicht geht es Ihnen so wie mir, dass Sie sich wünschen, die Praktikantin hätte sich in der Situation anders entschieden. Aber ich denke, dieses Fallbeispiel macht nochmal deutlich, dass auch wenn die Intuition ein ganz wichtiges Pflegemittel oder Handwerkszeug für Pflegende ist, dass es dennoch ganz andere Gegebenheiten gibt, die beeinflussen, wie ich mich in einer Situation verhalte. Und ich habe mal das aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist, zu dem sich Pflegende zu verhalten haben. Da ist eben nicht nur meine eigene Intuition, das ist jetzt gut und richtig, so, das mache ich jetzt, sondern es ist auch so die Frage, bin ich zuständig? Wofür bin ich zuständig? Gibt es ärztliche Anordnungen, die ich zu beachten habe? Gibt es juristische Bestimmungen? Denn MDK habe ich hier auf der Folie komplett vergessen. Zeitdruck, wie gehe ich mit dem Personalmangel um in der Situation? Die Ressourcen und ihre Verteilung machen mir vielleicht zu schaffen. Also ich muss mich zu vielen, vielen Aspekten auch noch mit positionieren. Und die führen dazu, dass eben nicht nur mein spontanes Gefühl dafür ausschlaggebend ist, wie ich mich verhalte. Und was auch noch ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es Hierarchien gibt. Auch wenn sich die Praxisanleiterin und die Praktikantin gut verstehen, ja, auch dann hat die Praxisanleiterin vielleicht doch mehr Pflegewissen, dass die Praktikantin ihr zugesteht und sich nicht traut, da zu entscheiden. So. Und deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen oder Ihnen aufzeigen oder Ihnen nochmal ins Gedächtnis rufen, Intuitionen, die kommen an ihre Grenzen, wenn es noch andere Positionen gibt oder wenn es konträre Intuitionen gibt. die Situation nicht gut überschaubar ist. Also es gibt viele, viele Dinge, die ich noch mit beachten muss, in der, wie ich mich positioniere. Wenn es um komplexe Themen geht, wie der assistierte Suizid, da hilft die Intuition nicht viel weiter, zu einer guten Entscheidung zu kommen. Oder wenn es somatische Patienten gibt, das erlebe ich so im somatischen Krankenhaus, die auch eine psychiatrische Komponente haben. Und Intuitionen kommen auch an ihre Grenze, wenn gemeinsam in einem Team und vielleicht sogar mit anderen Professionen eine Antwort auf eine Frage gefunden werden muss. Und deshalb heißt der Weg, auf den ich Sie jetzt mitnehmen möchte, ein ethischer Denkweg, der führt, Sie, mich führt auf dem Weg der Intuition, einer spontanen Positionierung, einer spontanen Willensäußerung kann man es gar nicht nennen, eines spontanen Bauchgefühls hin zur Argumentation. Intuitionen taugen nicht, um zu begründen, aber sie sind der Anlasser oder der Impuls, sich auf diesen Denkweg zu machen. Und die Ethik gibt in diesem großen Feld, ich habe Ihnen gerade so eine Landkarte eingeblendet, in dieser Landschaft alltäglicher Entscheidungen, alltäglicher Positionierungen, alltäglichen Miteinanders mit anderen Professionen zu einer Orientierung. Darauf kommt es mir an. Also die Ethik kann ein Kompass sein. Und der Denkweg der Ethik, der beginnt eben mit der Intuition. Dass ich so eine Idee habe, das ist nicht richtig, fühlt sich für mich nicht gut an. Oder dass ich so denke, ja genau, das ist im Einklang mit dem, was ich für gut und für richtig halte. Der erste Schritt ist das Aufwerfen der ethischen Frage. Der zweite Schritt eine Faktensammlung. Also was wissen wir? Wir machen den Blick weit auf den Patienten. Schließlich wird eine Bewertung vorgenommen und am Schluss entwickelt sich auf diesem Denkweg eine Empfehlung und vor allen Dingen eine Empfehlung mit Argumenten. Und diesen Weg möchte ich jetzt noch ein bisschen ausfalten. Was ist eine ethische Frage? Also wie kommt man von der Intuition zur ethischen Frage? Meistens haben die Menschen, mit denen ich über Ethikberatung spreche, so den Eindruck, entweder es muss was ganz Kompliziertes sein, weil Ethik ist kompliziert. Also muss es eine komplizierte Frage sein. Und ich bin eher dabei zu sagen, ganz, ganz einfach, ganz klar, überschaubar. Und in der ethischen Frage muss das Wort Ethik vorkommen, ist eine Überzeugung von vielen. Aber auch das ist nicht notwendig, sondern eine ethische Frage, ganz einfach, ist die Übersetzung, was sollen wir tun, in eine konkrete Situation hinein. Es gibt allgemeine ethische Fragen, was nicht heißt, dass die irgendwie unwichtig wären. Eine allgemeine ethische Frage hat der Herr Pasch gerade aufgeworfen, im Blick auf ein Themenfeld, auf ein pflegeethisches Themenfeld. Wenn wir aber eine ethische Frage stellen mit Blick auf eine konkrete zu versorgende Person, also eine Klientin, eine Bewohnerin oder eine Patientin, dann gibt es einfach drei Bausteine. Der erste ist, sollen wir? Ist es ethisch vertretbar? Ist es richtig? Im zweiten geht es um die pflegerische Maßnahme. Welche Maßnahme löst gerade so ein Unwohlsein aus? So ein Unbehagen. Es geht ums Thema Essen anreichen, wenn jemand nicht mehr gut schlucken kann. Geht es darum, Medikamente oder Placebos zu verabreichen? Oder geht es um das Thema Lagern? Aber ich glaube, heute sagt man nicht mehr lagern, sondern positionieren. Also soll ein Patient positioniert werden gegen seinen Willen? So, genau. Und dann ist die Frage, geht es darum, diese Maßnahme entweder zu beginnen oder zu beenden? Geht es darum, die Maßnahme zu unterlassen? Also man führt sie schon durch, wir unterlassen sie jetzt. Oder wir führen sie jetzt durch. Oder geht es um den Aspekt, eine bestimmte Maßnahme zu reduzieren, etwa die Gabe von Sauerstoff oder von Infusionen, oder sie zu eskalieren, noch mehr zu verabreichen. So. Und wenn man diese ethische Frage formuliert hat, zum Beispiel, sollen wir bei dieser konkreten Patientin weiterhin Essen anreichen? Sollen wir das weiterhin tun? Sollen wir das weiter durchführen? Wäre das eine ganz einfache ethische Frage. Wenn diese ethische Frage gestellt ist, dann ist im nächsten Schritt der Blick auf diese Patientin oder auf diese Bewohnerin möglichst weit aufzumachen. Das heißt, es bedeutet, mal zu gucken medizinisch, welche Diagnosen liegen vor und welche stehen im Vordergrund. Und welche Prognose hat die Patientin? Kann man das Behandlungsziel eigentlich gut erreichen? Aus der pflegerischen Perspektive gilt es zu schauen, bei welchen der AEDLs braucht denn diese Person Unterstützung? Wie reagiert sie? Ist sie in der Lage, Anweisungen umzusetzen? So, arbeitet sie mit oder arbeitet sie eher gegen? Wie nehmen die Pflegenden sie wahr? Was weiß man über sie? Im dritten Punkt geht es darum, miteinander sich zu vergewissern oder sich alleine zu vergewissern, wie steht denn diese Person zu ihrer Erkrankung? Kommt sie damit gut zurecht? Hat sie damit Schwierigkeiten? Wie steht sie zu lebensverlängernden Maßnahmen? Kommt sie aus einer besonderen Kultur, in der bestimmte Werte und Haltungen zu berücksichtigen sind? Und wie gestaltet sie ihr soziales Leben? Hat sie eine Familie? Und wie verhält sich die Familie zu der vorgeschlagenen Maßnahme? Und der letzte Punkt, da geht es organisatorisch darum, sich nochmal zu vergewissern, ist die Patientin, der Patient bei uns gut aufgehoben, weil wir, die Patientin hat mit COPD zu kämpfen, wäre sie in eine Spezialklinik oder müsste sie eigentlich eher in eine Spezialklinik? Dann ökonomisch, sind alle Pflegemittel, die wir benötigen, vorhanden? Gibt es Räume, gibt es Pflegekräfte? Und zum Schluss, zum Thema juristisch, inwieweit gibt es eine Patientenverfügung oder liegt eine Vorsorgevollmacht oder eine Bevollmächtigung vor? Also man macht den Blick auf die betreffende Person, die jetzt eine Maßnahme angeboten bekommen soll oder die man zurückhält, ganz weit auf. Und auf dem Boden der Tatsachen, auf dem Boden dieser Fakten wird dann eine Bewertung vorgenommen und vielleicht freuen Sie sich da wie ich darüber, dass der Herr Pasch gerade die vier ethischen Prinzipien schon vorgestellt hat. Diese vier ethischen Prinzipien, die sind nicht nur in der Pflege zu einem Standard geworden, sondern die verbinden pflegeethisches Argumentieren auch mit medizinethischem Argumentieren, worüber ich sehr froh bin, weil auch das dafür sorgt, dass über Professionen hinweg Menschen sich verständigen, was das Gute ist, das zu tun ist. So. Und dann kann ich mir das jetzt nämlich ganz bequem sparen, dieses so weit auszufalten. Also in dem ersten Schritt geht es um Wohltun, Schaden vermeiden. Dahinter steckt so die Idee, wird diese Bewohnerin oder diese Patientin von der Maßnahme profitieren? Im nächsten Schritt geht es darum, Respekt vor der Autonomie. Ist die Patientin oder die Bewohnerin aufgeklärt? Ist sie in der Lage, das zu verstehen? Was sind ihre Entscheidungen im Hinblick auf gesundheitliche Versorgung? Und wenn sie selber nicht entscheiden kann, haben wir irgendwelche Dokumente und Willensäußerungen, die den Willen der Patientin oder Bewohnerin mitteilen? Und ganz zum Schluss das Prinzip der Gerechtigkeit, in dem es einmal darum geht, das, was wir haben, zu verteilen, also sich zu fragen, ist es gerechtfertigt, diesen Patienten, diese Bewohnerin so zu behandeln? Und dann kann es sein, ja, weil das ist der Standard in dieser Situation, so. Und eine andere Facette von Gerechtigkeit beschäftigt sich auch damit, die eingesetzten Mittel im Verhältnis zu setzen zu der Verbesserung, zu der Wirkung. Also ist das jetzt ein kleiner Aufwand und eine kleine Wirkung oder ist es ein kleiner Aufwand und eine große Wirkung, die mit der Maßnahme erzielt wird? An der Stelle kriegen Sie vielleicht auch selber schon mit, dass da was in einem passiert, wenn man diese Fragen so durchdenkt und durcharbeitet. So, ich habe Ihnen mal ein Beispiel für ein Durchdenken mitgebracht, was den Schritt der Bewertung Wohltun und Schaden vermeiden betrifft. Und dieser Ausschnitt stammt aus einem Instrumentarium für ethische Fallbesprechung, das ich mit meinen ehemaligen Kollegen, die jetzt noch Beauftragte für Ethik im Gesundheitswesen sind, entwickelt habe und weiterentwickelt habe. Das nennt sich der Köln-Nimweger Bogen oder das Instrumentarium nach Köln-Nimweger Modell. Das einfach die einzelnen Schritte, die ich Ihnen jetzt so ein bisschen im Schweinsgalopp vorgestellt habe, mit einzelnen Fragen ausgedrückt sind, die man durchgehen kann, die man auf sich wirken lassen kann. Ich wollte es nicht mit Ihnen an einem konkreten Beispiel in der Gänze tun, gönne Ihnen aber jetzt den Blick auf die beiden Prinzipien Wohltun und Schaden vermeiden. Denn wir haben damals nochmal so überlegt, was ist das Wohl eines Menschen? Und wie kann man das auch ausdifferenzieren, dass es irgendwie greifbarer wird? Also die Bewertung erfolgt aus Blick der Pflegenden auf die BewohnerInnen, PatientInnen. Und das ist die erste Frage, inwieweit dienen die Maßnahmen oder die eine Maßnahme dem Lebenserhalt? Und wie bewerte ich das? Der zweite Punkt ist die Frage, inwieweit dient die Maßnahme dem körperlichen Wohl? Was bedeutet Bewegungsfreiheit? Inwieweit dient die Maßnahme dem geistigen Wohl, also Wachheit, geistige Anregung, Orientiertheit, die Person versteht, wo sie ist. Inwieweit dient die Maßnahme dem seelischen Wohl, einer Angstminderung, Lebensfreude? Und wie weit dient die Maßnahme dem spirituellen Wohl? Das heißt, die Person erlebt einen Sinn in dem, was ihr widerfährt. Sie kann das mitvollziehen und bejahen. Inwieweit dient die Maßnahme auch der sozialen Integration? Jemand kann sich mitteilen, jemand kann einem Gespräch folgen. Und die persönliche Entfaltung. Wie weit kann jemand wirklich Informationen sammeln, kann auswählen, kann wieder selber aktiv sein und hat Teilhabe? Und wenn man jetzt so auf die Seite geguckt hat, ausführlich des Wohles, dann wird dagegen gehalten, das ist wahrscheinlich bei jedem von Ihnen direkt der nächste Schritt. Und das sind dann die Risiken. Wie wägen wir das ab? Wie wägen wir jetzt Wohltun und Schaden vermeiden ab? Inwieweit gibt es Komplikationen, Nebenwirkungen? Und dann zu schauen, wie verhält sich beides miteinander? Und an der Stelle gibt es dann schon so eine erste Positionierung. Halte ich diese Maßnahme für zielführend, unterstützend für die Person oder nicht? Dann gibt es eine Frage, ich lese sie einfach der Vollständigkeit halber vor, damit Sie nicht denken, ich unterschlage Ihnen was. Wenn Mediziner und Medizinerinnen beteiligt sind, dann macht es einen Unterschied, ob eine Maßnahme eine medizinische Indikation hat, das heißt, es ist eine medizinische Leitlinie, sieht diese Behandlung so vor, oder ob es auch eine ärztliche Indikation hat. Das heißt, mit Blick auf den Patienten, auf die Patientin, ist das eine Maßnahme, die ihrer Persönlichkeit entspricht, ihren Überzeugungen entspricht. Also jemand, der ungerne Medikamente einnimmt, da ist es vielleicht nicht gut, eine Therapie vorzusehen, bei der regelmäßig Medikamente einfach eingenommen werden müssen. Also passt das zu der Persönlichkeit? Genau. Und wenn dann diese Aspekte, und ich hoffe, es ist Ihnen jetzt in der Zwischenzeit nicht schwindlig geworden, wenn Sie diese Aspekte durchdacht haben, dann stellt sich so als letztes die Frage, können wir diese Maßnahme diesem Patienten vorschlagen? Spricht da was dafür? Was spricht dafür? Das haben Sie dann hier sehr schön ausgefaltet. Genau, und in dieser Weise werden auch die anderen beiden noch fehlenden Prinzipien durchdacht und dann verengt sich die Perspektive, die man geweitet hat, auf die eigene persönliche Überzeugung, Position. Und bevor die Empfehlung entwickelt wird mit der Begründung, guckt man nochmal zurück, was war denn unsere Frage am Anfang? Kann sein, dass man die aus dem Auge verloren hat. Und auf dem Hintergrund dieser Diskussion wird dann die Frage beantwortet und es werden Argumente zusammengefasst, die sich in der Diskussion dieser Frage ergeben haben. So, und das wäre jetzt so das Ende des Denkweges. Ja, und die Ethik, das ist so meine These und das ist mein Bild, das ich Ihnen mitgeben will, kann ein Kompass sein im pflegerischen Alltag. All diese verschiedenen Aspekte, die Sie im Blick halten müssen, zu systematisieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Auf diese Weise hilft Ethik, sich zu fokussieren und sich so gründlich zu reflektieren und dann bei schwierigen Situationen auch zu einem Ergebnis zu kommen. Vielleicht kennen Sie das, Tür- und Angelethik. Viele Leute sprechen vielmals über die gleiche Sache, aber man kommt nicht zu einem Ergebnis, sondern man hört viele Ergebnisse, viele Aspekte. Die Ethik bedeutet auch nicht, und ich hoffe, das ist angekommen, dass Sie sich das Bauchgefühl abtrainieren müssen, sondern für den Denkweg der Ethik ist Ihr Bauchgefühl, Ihre Intuition der Ausgangspunkt, zu sagen, hier ist was nicht stimmig, hier möchte ich dranbleiben. Und sie stellt eine Methode der Entscheidungsfindung dar, der Denkweg der Ethik in komplizierten und unüberschaubaren Situationen. Da leitet sie der Denkweg der Ethik durch, systematisch. Sie werden da nichts vergessen. Und das können Einzelne machen, sie für sich, jeder für sich, aber auch im Team. Ja, und dazu braucht Ethik eben institutionelle Räume, da möchte ich gerne Herrn Pasch aufgreifen, wo das möglich ist. Wenn bei der Tür- und Angelethik viele Menschen an vielen Zeitpunkten miteinander sprechen, dann ist es häufig die geschicktere Variante, die alle an einen Tisch zu holen und es konzentriert zu führen. Es ist genau die gleiche Zeit und man hat ein Ergebnis. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, das ist mein vorletzter Punkt, wo der Herr Pasch freut sich schon, dass Ethik mit dazu beitragen kann, moralischen Stress zu verhindern und zu einer gemeinsamen Entscheidung im Team miteinander zu führen und das sogar über die Professionen hinaus. Also, dass es Fallbesprechungen gibt, eine Patientin oder Bewohnerin, wo Pflege, Medizin, Therapie, Seelsorge zusammensitzt und ein Ethiker oder eine Ethikerin, die das Ganze moderiert. Ja, ich danke Ihnen für diese gespannte Aufmerksamkeit und ich hoffe, der ein oder andere Gedanke hat bei Ihnen angedockt. Vielleicht haben Sie sogar was wiedererkannt, was Sie schon gehört haben. Vielen Dank.
Liebe Leonie, vielen, vielen Dank für die tollen Vorträge und für den Eindruck von dem Zack der Pflegenden.
Sehr gerne. Also ich kann auch nur noch mal sagen, wir haben wirklich eine ganz tolle Pflegepreiseinrichtung gefunden, also würdige Pflegepreisträger und Pflegepreisträgerinnen. Und ich hoffe, dass die das auch noch ein bisschen durch die kommende Zeit trägt, dass die Auszeichnung bekommen haben und kann nur sagen, weiter so machen.
Ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, den Tag auch einfach Revue passieren zu lassen und so trotzdem ein bisschen mit Anteil an dem Ganzen zu nehmen. Und ich glaube, damit war es das auch schon wieder für diese Folge.
Genau, dann wünschen wir euch ein gutes Nachhausekommen oder ein gutes Wegfahren von zu Hause, einen ruhigen Dienst, eine ruhige Schicht. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.